Herr Stein, am 1. November wollten Sie eigentlich das Amt des Bürgermeisters antreten. Am Tag zuvor haben Sie einen Corona-Test gemacht, der fiel positiv aus. Wie haben Sie sich da gefühlt? Wie ist das ja für Sie gelaufen, dieses doch wirklich verrückte Jahr, würde ich mal so sagen?
Also mein stärkstes Gefühl war die Sorge um meine Frau, die auch betroffen war und die deutlich stärker auch darunter zu leiden hatte. Es geht ihr Gott sei Dank wieder gut und das war, wenn ich ehrlich bin, mit Abstand die stärkste Emotion. Ansonsten der Gedanke, ja, dieses Jahr birgt vieles, mit dem wir nicht gerechnet haben und jetzt musst du damit auch umgehen zum Glück. Hat es gut geklappt, dann online über digitale Medien die wichtigen Gespräche dennoch zu führen. Aber dass eine solche Situation nicht mit Euphorie erfüllt, liegt auf der Hand. Es liegt hinter uns und jetzt geht's weiter.
Corona ist natürlich das Thema gewesen, das mal abgesehen von dem zuvor laufenden Wahlkampf unser aller Leben im Moment bestimmt, in diesem Monat wieder ganz besonders, aber auch davor und wahrscheinlich auch dahinter. Was hat Corona mit Ihnen selbst gemacht? Wie haben Sie das erlebt? Auch als Leiter des Krisenstabes waren Sie ja sehr, sehr eng damit beschäftigt. Sie sind selbst und mit Ihrer Familie betroffen gewesen. Was macht das mit einem?
Zum einen lehrt mich diese Pandemie noch einmal Demut und Respekt, nämlich davor, dass unser Leben in keiner Weise wirklich so sicher ist, wie wir es uns oft denken, wie es sich auch oft und häufig und lange angefühlt hat. Die Fragilität unseres Lebens, unseres ganz persönlichen Lebens, aber auch des gesellschaftlichen und des ökonomischen Lebens und wie stark wir von Dingen abhängig sind, die wir am Ende nicht wirklich entscheidend beeinflussen können. Ich denke, ich bin nicht der Einzige, der das so erlebt und auch empfunden hat. Und das hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Auf der anderen Seite auch Dinge, die mich sehr bereichert haben, die ich auch wirklich als große, positive, wenn es überhaupt möglich ist, in dieser Situation Lebenserfahrung wahrnehme, nämlich Solidarität, Zusammenhalt, die Bereitschaft, auch wirklich alles zu tun, um der Gemeinschaft zu helfen. Das bezieht sich auf die Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung, genauso wie für alle Menschen, die in ihrem jeweiligen Handlungs- und Wirkungsbereich ihre Frau und ihren Mann gestanden haben. Unglaublich viele Menschen haben unglaublich viel getan, um unser Land trotz aller Probleme durch diese Pandemie zu bringen. Das sind die Menschen in den Geschäften, im Einzelhandel, in den Krankenhäusern, in Arztpraxen. Das sind unsere Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel im Bürgerbüro oder im Ordnungsdienst. All dieser große Einsatz von vielen Menschen, unser Land durch die Pandemie zu führen, das hat mich sehr, sehr positiv beeindruckt. Also wie immer, eine komplexe Situation löst ambivalente Gefühle aus. Allerdings möchte ich mich vor allem irgendwann einmal und nicht in allzu ferner Zukunft sehr darüber freuen können, dass ein Impfstoff da ist, dass er zugelassen wird, dass er eingesetzt werden kann und dass wir die Pandemie dann hinter uns lassen können.
Sie sagen es, also sehr viele Leute stehen ihren Mann oder ihre Frau in dem Job, den sie haben, in dem Ehrenamt, wie auch immer, um diese Pandemie zu bewältigen. Gibt es etwas, was wir als Stadtgesellschaft, jetzt nicht die Stadtverwaltung, nicht der Stadtrat, sondern wir als Stadtbergisch Gladbach, als Stadtgesellschaft leisten können und leisten sollten, um mit dieser Lage besser oder überhaupt klarzukommen?
Ich finde, dass diese Stadtgesellschaft das bisher sehr gut gemacht hat. Meine Wahrnehmung ist, dass Vernunft, auch Disziplin und Beschränkung von sehr, sehr vielen Menschen sehr authentisch gelebt wird. Und da finde ich, können wir durchaus alle miteinander stolz drauf sein. Dinge, die es andernorts gegeben hat, hat es hier so nicht gegeben, sind hier nicht passiert. Und das, was dem Bundesgesundheitsminister widerfahren ist, worüber sich sehr viele Menschen, auch ich, sehr empört haben, das war auch nicht aus dieser Stadtgesellschaft, sondern kam von außen. Und ich finde, dass Bergisch Gladbach insgesamt auch da deutlich gezeigt hat, dass wir so etwas nicht nur ablehnen, sondern wirklich verurteilen und diese Stadt sich dadurch auszeichnet, dass sie sich in einer guten, ich will mal sagen, bürgerlichen Vernunft und Disziplin in dieser Pandemie verhalten hat. Insofern weitermachen, das ist wichtig, konsequent bleiben Und das gehört auch dazu, und ich glaube, das passt auch sehr gut zu dem Ort, an dem wir beide heute zusammensitzen, dem TEAS, diejenigen, die besonders unter der Krise zu leiden haben, nicht aus dem Auge zu verlieren, uns gemeinsam dafür einsetzen, dass beispielsweise die freie Kulturszene, aber auch der Einzelhandel, Dienstleister, die besonders betroffen sind, unterstützt werden, um aus der Krise dann auch hervorzugehen, und zwar am Ende des Tages nicht geschwächt, sondern mit Vitalität und Leistungsstärke. Also eine Stadtgesellschaft, die das bisher, finde ich, sehr gut gemacht hat und bei der ich mir sehr wünschen würde, dass auch dabei bleibt, was bisher auch nach meiner Wahrnehmung der Fall war, sich für die einzusetzen, denen die Krise besonders stark und übel mitspielt.
Wie breit ist denn dieser Konsens tatsächlich? Also es gibt sicherlich eine große Mehrheit, die die Maßnahmen mitträgt, sich solidarisch zeigt. Es gibt aber eben auch andere. Es gibt eine ganze Zahl von Leuten, wie auch immer, wie groß, die das sehr, sehr kritisch sieht. Am Montagabend gedenken zur Reichspogromnacht. Auf der einen Seite wird vor Verschwörungstheorien und rechten Gruppen, die das ausnutzen, gewarnt. Ein, zwei Stunden später auf der gleichen Stelle auf dem Marktplatz eine eher kleine Demonstration von Corona, ich sage jetzt mal Leugnern, Skeptikern, Kritikern, die von einem Regime Merkel reden, die zum Widerstand aufrufen, sich in einer Tradition mit dem Widerstand gegen die Nationalsozialisten sehen. Gibt es diesen breiten Konsens wirklich?
Also erst einmal ganz spontan zu den letzten Dingen, die Sie beschrieben haben. Bei allen Ernstes eine ablehnende Position zu Maßnahmen der Bundes- und Landesregierungen bezieht, was ein demokratisches Recht ist, das kann man ja niemandem absprechen, das aber in der Tradition von Dietrich Bonhoeffer und anderen bedeutenden Menschen, die in einer Diktatur ihr Leben eingesetzt haben für Freiheit und ihren Glauben, das gleichzusetzen ist in einer solchen Weise ahistorisch und deplatziert, dass das überhaupt nicht ernsthaft zu diskutieren ist. Das sind, Entschuldigung, Wirrköpfe, das ist meine persönliche Meinung, Meinungsäußerung, Artikel 5 steht mir ja auch zu. Und das ist in keiner Weise repräsentativ für diese Stadt. Das sind Einzelstimmen, die muss man ertragen. Und solange es nur in Anführungszeichen die Meinungsäußerung ist, die durch unser Grundgesetz auch geschützt ist, dann muss man das auch ertragen und natürlich dem verbal entgegentreten. Das ist der Unterschied zum Beispiel zu China. Ich maße mir nicht an, andere Gesellschaften zu bewerten oder zu kritisieren, aber man muss festhalten, eine freie, offene Gesellschaft wie die unsere muss auch Meinungen zulassen, die man sehr stark ablehnt. Sobald allerdings diese Meinungsäußerung umschlägt in Handeln, das andere oder sich selbst gefährdet, indem es also nicht nur die Meinungsäußerung ist, sondern ein Verhalten, das dem Ziel der Pandemie entgegenzutreten und die Infektionsketten zu beenden, schadet, dann müssen wir tatsächlich eingreifen. Dann geht es auch nicht mehr um Meinungsfreiheit, die von dem Grundgesetz geschützt wird, sondern es geht um gefährdendes, unverantwortliches Verhalten. Und da bin ich auch persönlich dafür, dass die Ordnungsbehörden gegebenenfalls auch unter Einbeziehung der Polizei sehr konsequent dem entgegentreten.
In jeder Phase der Pandemie gibt es neue Maßnahmen, neue Regeln, an die man sich gewöhnen, die man vielleicht auch erstmal verinnerlichen muss. In dieser Phase, in der wir jetzt sind, in diesem November, trifft es, Sie haben es gerade angesprochen, vor allen Dingen alles, was Kultur, kulturelle Veranstaltungen sind, Gastronomie, die komplett geschlossen worden ist, zumindest im Vor-Ort-Geschäft. Sind diese Maßnahmen noch verhältnismäßig, sind sie angemessen und notwendig?
In einer solchen komplexen Lage, in der niemand Erfahrungswerte hat, müssen sich grundsätzliche Entscheidungen, die mit auch dann Grundrechtsbeschränkungen, massiven Grundrechtseinschränkungen verbunden sind, müssen sich einer Prognose stellen. Nämlich sind sie geeignet, angemessen und verhältnismäßig, um die zu erreichenden Ziele auch tatsächlich zu erreichen. Und das Ziel ist, die Infektionsketten möglichst überall zu unterbrechen. Diese entsprechen des verfassungsrechtlich vorgegebenen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes unterliegt ja im Zweifel auch gerichtlicher Überprüfung. Und diese gerichtliche Überprüfung hat in fast allen Fällen dazu geführt, dass man diese Maßnahmen für rechtmäßig und somit auch verhältnismäßig bewertet hat. Und ich persönlich respektiere und teile auch die Zielsetzung durch diese Maßnahmen, das, was wirklich dann als noch prioritärer bewertet wurde, nämlich das Ermöglichen, weiter Schulunterricht durchzuführen und das Ermöglichen, weiterhin Gewerbe und Industrie aufrechterhalten zu können, dass man das so weit priorisiert hat, dass man die Kultureinrichtungen und die Dinge, die damit verbunden sind, Veranstaltungen etc. limitiert oder jetzt zunächst einmal ausgesetzt hat. Ich halte es deswegen für vertretbar, weil es gleichzeitig auch enorme Hilfsprogramme gibt. Und gerade in den letzten Tagen sind ja noch einige weiter aufgelegt worden, angekündigt worden. Ich glaube auch, dass die Gerichte das anders bewerten würden, wenn es diese Hilfsprogramme nicht gäbe. Denn das sind schon, das kann man gar nicht bestreiten, große Sonderopfer, die bestimmte gesellschaftliche Bereiche tragen. Und der Umstand, dass wir heute hier sind, soll ja auch eine Aussage sein, dass wir auf keinen Fall das achselzuckend, schulterzuckend einfach so hinnehmen und sagen, ist halt so, sondern dass wir da auch unterstützen. Unterm Strich bin ich der Auffassung, dass sowohl die Bundesregierung als auch die Landesregierungen bei allem Disput und aller Diskussion, die es in einer Demokratie gibt, das ist eben anders hier bei uns als beispielsweise in China, die richtigen Maßnahmen, die richtigen Entscheidungen getroffen haben. In der Nachbetrachtung ist das eine oder andere sicherlich ein Stück weit diskussionsfähig, das will ich gar nicht bestreiten. Aber in der Krise, und das ist kein Kennzeichen von einer Pandemie, sondern von allen Krisensituationen, ist Attentismus, auf Deutsch abwarten und nicht entscheiden, der größte Fehler. Insofern finde ich, dass die Verantwortlichen auf Bundes- und Landesebene das ordentlich gemacht haben und betrachte es als meine Aufgabe und unsere als Stadt insgesamt, das zu unterstützen.
Also lieber einen Schritt zu weit mal gehen oder einen halben Schritt zu weit zu gehen, aber auf der sicheren Seite sein, wenn ich das jetzt mal ganz kurz noch interpretieren darf, anstatt Gefahren in Kauf zu nehmen, die man jetzt nicht absehen kann.
Ja, ein Aspekt, den kann man nicht oft genug im Zusammenhang jetzt mit der konkreten Lage Pandemie betonen. Wir alle sind linear gepolt. Das heißt, wir sind alle gewohnt, mit linearen Entwicklungen umzugehen, dass sich etwas ein bisschen jeden Tag verändert. Damit kommen wir auch einfach emotional und ohne zu reflektieren gut klar. Corona ist aber keine lineare Situation, keine lineare Lage, sondern ein exponentieller Vorgang. Und wir Menschen, ich will mich da gar nicht ausschließen, müssen uns exponentielle Gefahren, Entwicklungen, die sich daraus ergeben können, ganz bewusst machen, weil wir sie nicht fühlen können. Exponentialfunktionen können Sie im Gegensatz zu linearen Linien eben nicht fühlen. Dessen müssen wir uns bewusst werden. Und das ist der große Unterschied. Und deswegen ist das, wovon man heute sagen könnte, gefühlt, naja, ist das nicht ein bisschen übertrieben, wenn ich die Gefahren der Exponentialkurve drunter lege, auf einmal komplett richtig, weil es einer aktuellen Gefahr, deren Folgen ich erst in wenigen Tagen oder zwei Wochen dann wahrnehmen kann, gerecht wird. Weniger zu machen wäre linear gedacht und zu wenig gewesen.
Das heißt für uns also auf den liebgewonnenen Restaurantbesuch verzichten. Auf der anderen Seite, der Gastronom wird hoffentlich ausreichend entschädigt, dass er diese Krise überlegen wird. Wir sind, wie Sie gesagt haben, nicht zufälligerweise hier im Theas, in der Theas Theaterschule ja auch, die ein großes Programm fährt, die hier auf dieser Bühne eigentlich jetzt ganz was anderes vorgehabt hatte. Haben Sie nicht auch Sorgen, dass die Kultur insgesamt leidet? Also die Künstler überleben, hoffentlich. Sie bekommen zur Not Hartz IV oder was auch immer an finanziellen Unterstützung. Aber die Kunst, die Kultur selber, die nicht stattfindet, die kein Publikum hat, die sich nicht ausdrücken kann. Sehen Sie die Gefahr, dass das auch insgesamt ein Rückschlag, eine Gefährdung ist?
Diese Gefahr kann man gar nicht von der Hand weisen. Die halte ich auch tatsächlich für existent. Denn Kultur, Kultur schaffen, bildende Kultur, darstellende Kultur, auch reflektierende Kultur, das ist ja nichts, was man mal ausschalten und einschalten und einschalten und ausschalten kann. Das ist ein gesellschaftlicher Prozess, der dauernd geschieht. Kultur besteht aus Begegnung, entsteht aus Begegnung. Kultur entsteht und besteht aus permanente Äußerung von Kreativität. Und die Menschen, die das tun, das ist auch, immer sagen, in positiver Hinsicht eine besondere Gruppe Mensch. Das sind Menschen mit einer hohen Sensibilität, mit einer hohen kreativen Begabung, Menschen, die etwas Besonderes für uns alle haben und das mitteilen, kommunizieren, darstellen. Und wenn diese Kommunikation, diese Mitteilung, dieses Darstellen, dieser interaktive Prozess abrupt unterbrochen wird, ersatzlos unterbrochen wird, ist das in der Tat eine Gefahr für Kreativität, für Motivation und auch für die Kraft, die Menschen, mit denen man, wenn man sich mit Kulturschaffenden unterhält und fragt, was gibt euch Kraft? Natürlich muss man auch von was leben und man möchte auch sein Leben so gestalten, dass es angenehm ist, wie wir das alle auch wollen, und das ist völlig legitim und das sollte auch so sein. Aber das ist nur eine Seite. Kulturschaffende sagen, wir leben von der Interaktion. Wir leben davon, dass die Menschen uns sagen, dass sie sich mit dem, was wir tun, beschäftigen. Nicht unbedingt, indem sie uns immer loben. Die größten Künstler sind ja zeitlebens manchmal gar nicht gelobt worden und waren trotzdem epochale Persönlichkeiten. Aber dass es diesen Dialog und diese Interaktion nicht gibt, ich glaube, das ist wirklich brandgefährlich. Deswegen darf das auch nur für eine vorübergehende Zeit so sein. Und wir müssen alles dafür tun, dass möglichst schnell das wieder stattfindet. Denn wir sollten meines Erachtens Kultur nicht verstehen als etwas, was uns jemand serviert. Dann liegt das da, wir gucken uns das an, hören uns an, freuen uns darüber und gehen wieder nach Hause. Kultur ist eine permanente Interaktion zwischen allen, die daran beteiligt sind. Die gestalten, die geschaffen, die gestalten, die darstellen, die das wahrnehmen, sich damit beschäftigen und im allerbesten Falle auch ein Stück weit, beispielsweise in der darstellenden Kunst, hier zum Beispiel im Theas, ist auch das Publikum ein Teil von Kultur, ist nicht Rezipient und Konsument, sondern Teil davon. Insofern haben Sie völlig recht, wenn das komplett abrupt vorbei ist für einen hoffentlich kurzen Zeitraum, ist das eine Gefahr für Kultur und Kunst, und wir sollten uns, sobald es möglich ist, alle ganz, ganz fest vornehmen, unseren Beitrag zu leisten, auch wenn wir uns selbst nicht als Künstler definieren würden, dass die Kultur wieder in diesen gesellschaftlichen Prozess hineinkommt, der wesensnotwendig ist und unverzichtbar dafür ist, dass es Kunst und Kultur bei uns gibt.
Die Beschränkungen werden ja auch im Dezember anhalten. Ja. Also im Moment, im November ist alles geschlossen. Wir haben hier einen leeren Zuschauerraum, alles ist zusammengeräumt. Selbst im Dezember, wenn es wieder losgeht, das wissen wir auch noch nicht, im Januar in dieser Saison, wird es massive Beschränkungen geben, Abstandsbeschränkungen und so weiter und so fort. Das kennen wir ja alle. Es wird nicht wirtschaftlich sein, das zu betreiben. Was kann die Stadt Bergisch Gladbach tatsächlich tun, um den Künstlern jetzt in dieser akuten Krise zu helfen? Also jetzt nicht im November, aber im Dezember, im Januar, im Februar, um vielleicht doch Kultur schaffen, zeigen, machen zu können. Also zum Beispiel größere Räume ist ja eine der Fragen, der Punkte, die immer wieder genannt werden, die ist aber offenbar, die nicht zur Verfügung stehen.
Also das ist auch in den letzten Wochen in den unterschiedlichsten politischen Foren, in der Regel digital, der Situation geschuldet, haben da viele Menschen darüber diskutiert. Ich nehme in der Politik die große Bereitschaft wahr, genau das zu tun, sich auch bereit zu erklären, Räumlichkeiten, andere Ressourcen im weitesten Sinne bereitzustellen, die man in normalen Zeiten möglicherweise nicht zwingend bereitgestellt hätte, dass wir das tun. Ich denke, darüber werden wir dann auch gemeinsam mit den Kulturschaffenden reden müssen. Ich bin da sehr offen. Was im Moment ja schon in der Umsetzung ist, ist der im Sommer, und zwar mit ganz breiter Mehrheit, das fand ich ganz hervorragend, beschlossene Fonds GL Hilft der Kultur. Da läuft jetzt die zweite Bewerbungsrunde, was Anträge zur Förderung angeht. Das machen wir. Und darüber hinaus gibt es mittlerweile auch in der Politik eine Diskussion, was können wir denn eigentlich machen, jetzt auch nach dem Jahreswechsel, um Kulturpolitik in Bergisch Gladbach generell einmal zu durchdenken, auch neu zu denken. Und ja, das Ergebnis kann gut sein. Ich würde mich freuen, wenn es so wäre, dass man sagt, es reicht nicht aus, den Status quo ante, was also vor Corona war, einfach sozusagen wieder in Betrieb zu nehmen und dann ist alles gut, sondern dass wir uns über die Frage, was sind eigentlich die Ziele auch von Kulturpolitik in Bergisch Gladbach bezogen auf die freie Szene genauso wie auf die städtischen Institutionen, wie wollen wir damit umgehen? Ist es notwendig, ich könnte mir das gut vorstellen, da auch mehr Ressourcen zu investieren? Ganz schwierig, denn ich will jetzt nicht über die Perspektiven der öffentlichen Finanzen in den nächsten 2-3 Jahren philosophieren, denn das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, das zu prognostizieren. Aber ich glaube schon, angesichts der vielen Milliarden, die zu Recht jetzt platziert werden, werden wir uns als Stadt auch im Bereich der Kultur in den nächsten Jahren bewegen müssen. Und darüber möchte ich aber gerne mit der Politik diskutieren. Das macht nämlich keinen Sinn, wenn es nur mit irgendwelchen knappen Mehrheiten erfolgt. Da brauchen wir einen breiten Konsens, ein Stück mehr für die Kultur noch zu tun.
Herr Stein, wir sind jetzt von dem akuten Thema Corona Schritt für Schritt dahin gekommen zu den allgemeinen Problemen, Themen, die eben halt in Bergisch Gladbach anliegen. Und es ist ja eigentlich auch nur logisch, dass das Corona zum Teil Probleme offensichtlich machte, die es ohnehin schon gab, eine neue Dringlichkeit geben. Zum Beispiel eben halt das Defizit an Spielstätten für die Kultur, was nun offensichtlich geworden ist. Darüber hinaus, wenn wir jetzt mal Corona tatsächlich versuchen auszublenden, was ist aus Ihrer Perspektive das dringendste Problem, was Bergisch Gladbach jetzt angehen muss? Und damit natürlich eben auch Sie als Bürgermeister und die neue Koalition von Grünen, FDP und SPD, die eine Mehrheit im Stadtrat hat.
Ja, Überschrift Infrastruktur, darunter verbergen sich dann verschiedene Cluster, also auf Deutsch verschiedene Handlungsbereiche, die alle gemeinsam haben, dass man sie A mit der Bezeichnung Infrastruktur zusammenfassen kann und B, sie sind notleidend. Das betrifft den Bereich der Schulen, das ist ja allgemein bekannt, dass für die Primarstufe im letzten Sommer schon eine große Analyse vorgelegt wurde, die uns erheblichen Handlungsbedarf bei den Grundschulen attestiert. 19 von 20 Grundschulen müssen entweder abgerissen und neu gebaut oder grundsaniert und erweitert werden, um die Schulen, aber auch die mit ihnen untrennbar verbundenen offenen Ganztagsschulen auf Stand zu bringen. Das zieht sich dann sofort weiter in dem Bereich der weiterführenden Schulen. Da haben wir auch an etlichen Standorten noch erheblichen Nachholbedarf. Und wir haben bei den Grundschulen aber auch und in besonderer Intensität wahrgenommen und kritisch bewertet, und zwar zu Recht bei den weiterführenden Schulen, die Problematik der Digitalisierung der Schulen. Und da geht es dann direkt um mindestens 3 Handlungsfelder. Das eine sind die Breitbandanschlüsse, die es so bis dato nicht gibt, dass sie leistungsfähig sind. Das zweite ist die Ausgestaltung und technische Ausrüstung der Schulgebäude, Stichwort Ausstrahlen mit WLAN etc. wirklich in den Gebäuden. Das dritte ist der Support, die Betreuung dieser ganzen Strukturen, und all das ist nicht so, wie es notwendig ist. Und nebenbei bemerkt, wir haben auch an den Gymnasien noch das Thema, dass wir wirklich G9 umsetzen können in 2025. Da ist auch eine Menge zu tun. Also Schulen, sowohl Baulichkeit als auch Digitalisierung. Dann auch allgemein bekanntes Thema Mobilität, Zustand der Straßen, moderne Mobilität. Auch jetzt das Thema des Modal Split, also der Verteilung des Verkehrsgeschehens auf die einzelnen Verkehrsmittel. Motorisierter Individualverkehr von aktuell 60 auf maximal 50%, ein Stückchen weniger wäre noch besser. Da hat Corona belegt, dazu gibt es interessante Untersuchungen, die jetzt aktuell auch publiziert wurden, die Reduzierung von, sagen wir mal, 10% des motorisierten Individualverkehrs hat schon an vielen Punkten zu massiven Verbesserungen geführt. Also man kann sagen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wenn wir von den 60 auf die 50% runtergehen, nicht vielleicht überall, aber an vielen Punkten so eine Art Break-Even, also ein Kipppunkt da ist, der dann für den motorisierten Verkehr, der dann übrig bleibt, die nicht mehr 60, sondern 50%, die Situation deutlich verbessert. Dann das Thema Klimaschutz. Ganz zu Beginn der Pandemie hat man noch intensiv über Klimaschutz diskutiert. Das ist dann wirklich ein Stück weit in den Hintergrund gerückt, aber jetzt kommt es wieder. Das ist meine Wahrnehmung, auch in der überregionalen politischen Diskussion. Und der Spruch ist ja nicht fürchterlich originell, dass es gegen den Klimaschutz keinen Impfstoff gibt, aber er stimmt trotzdem. Das bedeutet, wir haben ja alle, und ich finde, nach allem, was ich weiß, auch die berechtigte Hoffnung, dass wir im Laufe der nächsten Monate mit einem Impfstoff die Pandemie dann in den Griff bekommen. Den Klimaschutz werden wir nur in den Griff bekommen, wenn überall vehement losgelegt wird. Und deswegen ist die Erarbeitung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes hier in Bergisch Gladbach steht ganz oben auf der Agenda. Und wenn die USA jetzt dem Klimaschutzabkommen Paris wieder beitreten, ich finde, das ist ein granatengutes Signal, darf ich mal bitte so vehement formulieren. Und das sollte auch alle motivieren, auch in ihren örtlichen Handlungsfeldern und da, wo man selbst Verantwortung trägt und Einfluss nehmen kann, entsprechend zu agieren. Und ja, das sind so die ganz wesentlichen Kernpunkte, aber die Themen sind vielfältig und wenn ich jetzt all das, was ich vor der Wahl gesagt habe und was nach der Wahl alles noch stimmt und habe nichts von dem, was ich vor dem 13. September gesagt habe, zurückzunehmen, alles jetzt auch noch vortragen würde, das würde den Rahmen unseres Gesprächs weit sprengen.
Ich habe gefragt nach dem einen großen Thema, ja, Infrastruktur ist eine Klammer.
Natürlich, aber das geht nicht anders, wenn ich das noch einwerfen darf. Das eine singuläre Thema, wenn man sagen würde, das ist Top-Thema und alles andere muss sich dahinter einreihen, wurde der Größe der Herausforderungen nicht gerecht.
Ich glaube, wenn wir jetzt sagen, die Themen, also Schulen, Straßen, Verkehr insgesamt und Klimaschutz, dass es dann einen sehr, sehr großen Konsens gibt, dass das drei Themen sind, die dringend angepackt werden müssen, die allerdings auch in den letzten, sagen wir mal mindestens 1 bis 2 Jahren natürlich auch schon aufs Gleis gesetzt worden sind, zum Teil ja eben auch von Ihnen mitgestaltet in Ihrer vorherigen Funktion als Beigeordneter, als Kämmerer. Machen Sie an dem Punkt jetzt einfach weiter? Ist das im Prinzip eine lineare, in dem Fall dann in der Tat lineare Fortsetzung der Politik, die Bergisch Gladbach auch in den vergangenen, sagen wir mindestens 18 Monaten gefahren hat? Oder haben Sie an den bestimmten Punkten den Schalter jetzt umgelegt, neu justiert?
Inhaltlich ist das eine wünsche ich mir und werde alles dafür tun, dass es so kommt, dass es eine bruchlose, kontinuierliche Fortführung genau dieser Themen und Aufgaben ist. Es ist ja so, dass ich als Stadtkämmerer zwar irgendwie, zumindest weil ja alles irgendwo finanziert werden muss, für alles irgendwie auch mitverantwortlich war. Allerdings auf der anderen Seite gibt es klare fachliche Zuständigkeiten, die dann auch jenseits meines bisherigen Dezernates waren. Das will ich gar nicht kritisieren, das ist völlig normal. Jetzt als Bürgermeister habe ich in der Tat die Gesamtverantwortung. Insofern ist es für mich persönlich nochmal ein Stück größere Möglichkeit, auf alles auch Einfluss zu nehmen. Auf der anderen Seite, und da möchte ich auch an die gestrige Diskussion im Stadtrat anknüpfen, da sind ja auch, ist ja auch mit einer doch veritablen Mehrheit beschlossen worden, 2 Wahlbeamtenpositionen zu besetzen, meine Nachfolge und eine weitere. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das richtig ist. Denn alleine die Aufzählung der ganz zentralen Kernthemen, die keinesfalls abschließend war, zeigt, wie groß die Aufgabenfülle ist. Und all diese Kernthemen sind auch noch einmal interdisziplinär, das heißt, sie müssen gebündelt werden. Es sind verschiedene Fachdisziplinen dafür verantwortlich und jemand muss das steuern, bündeln und auch das Gesicht der Themen sein. Und deswegen bin ich der Auffassung, dass es richtig ist, in der Verwaltungsführung auch starke Köpfe, starke Persönlichkeiten zu haben, die für diese Themen stehen. Und beispielsweise meine Nachfolge im Bereich Finanzen soll nach dem gestrigen Ratsbeschluss ja auch die Verantwortung tragen für das Schulbauprogramm, weil auch die Gebäudewirtschaft an diesem Dezernat zugeschlagen werden soll und auch für die Digitalisierung der Verwaltung. Bündelung von Zukunftsthemen verbunden mit auch einer konkreten persönlichen Verantwortung, natürlich unter meiner Führung als Bürgermeister. Aber ein Mensch alleine ist, wäre völlig überfordert, das alles wirklich auch in die Tat umzusetzen. Und das Gleiche gilt für das sogenannte VV3-Dezernat. Da geht es eben um nachhaltige Stadtentwicklung, Klimaschutz, Mobilität. Auch da ist es aus meiner Sicht zwingend, eine hochqualifizierte Persönlichkeit zu gewinnen, um auch diese Themen zu bündeln, zu führen, zu steuern, in der unmittelbaren Abstimmung natürlich mit mir. Wir müssen
die auch eine weitere neue Stelle geschaffen
werden. Genau, richtig. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das richtig ist. Denn meine Lebens- und Berufserfahrung über viele Jahrzehnte jetzt in Großstadtverwaltungen ist, sie brauchen Menschen, die mit Werf, mit Engagement, mit Herzblut und der notwendigen Kompetenz für solche Themen stehen. Und das brauche auch ich als Bürgermeister. Ich alleine kann die Welt nicht retten. Da bin ich darauf angewiesen, dass mir gute und motivierte Kolleginnen und Kollegen nicht nur zur Seite stehen, sondern wirklich Verantwortung übernehmen. Diejenigen, die schon in der Verwaltung sind, die machen das. Da bin ich ausgesprochen positiv gestimmt aus vielen Gesprächen der letzten Wochen. Und wenn wir dann eine schlagkräftige Mann- und Frauschaft hoffentlich bald dann aufweisen können, dann muss es dann auch wirklich zügig vorangehen.
Jetzt mal abgesehen von den Personalfragen, wer setzt es um? Sie sind ja nicht gewählt worden für ein Weiter-so, sondern im Gegenteil für ein Andersmachen, Neumachen, wie auch immer. Darauf bezog sich vorhin meine Frage, wo haben Sie bereits Kurskorrekturen, Kurswenden womöglich vollzogen, beziehungsweise werden Sie es in absehbarer Zeit machen werden? Kann man das irgendwo fassen?
Also zum einen, das ist eher die Binnenperspektive, habe ich schon in Auftrag gegeben, eine Konzeption zur zielorientierten Verwaltungssteuerung. Das bedeutet, ich möchte deutlich stärker auch Verbindlichkeit in das Verwaltungshandeln bringen. Das heißt, das, was in Unternehmen und auch in vielen Großstadtverwaltungen schon seit langem üblich und Normalität ist, möchte ich auch so schnell wie möglich installieren, nämlich dass wir uns konkrete Ziele setzen, konkrete Zeitschienen und Zeitziele vereinbaren und auch Controlling-Mechanismen einführen, mit die es uns ermöglichen, herauszufinden, ob wir unsere Ziele auch erreichen und wenn es nicht so ist oder die Gefahr besteht, dass das nicht so ist, was wir tun müssen, um nachzusteuern. Das ist das eine. Das andere ist tatsächlich, was die Inhalte angeht. Ich habe mich mit den neuen Fachkräften in der Mobilität und im Klimaschutz zusammengesetzt und darum gebeten, den Auftrag dann auch erteilt, jetzt Konzeptionen in Kürze mir vorzulegen, wie man denn beispielsweise methodisch das Klimaschutzkonzept für die Stadt Bergisch Gladbach dann auch erstellen will. Welche Segmente und Teile es schon gibt, die man einfach nimmt und macht sie zum Teil des Klimaschutzkonzepts, welche wichtigen Dinge noch völlig fehlen, CO2-Bilanz, CO2-Reduktionsziele, bürgerschaftliches Engagement bzw. Klimaschutz bottom-up, partizipativer Klimaschutz, was können wir da machen? Da habe ich entsprechende Arbeitsaufträge erteilt. Und auch was das Thema Mobilität, Verbesserung für die Fahrradfahrer angeht, habe ich mit den zuständigen Kolleginnen und Kollegen gesprochen und darum gebeten, jetzt wirklich auch mit einer klaren Vorgabe, wo wir hinwollen, auch jetzt für das nächste Jahr erste Maßnahmen vorzuschlagen. Ich habe die Wahrnehmung, dass viele Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung das sehr positiv aufnehmen, nämlich dass ihnen klar gesagt wird, wo wir hinwollen. Und das ist mittlerweile, glaube ich, auch allen bewusst. Und ich nehme auch hier und da, noch nicht nur hier und da, ich nehme sehr häufig wahr, dass die Verantwortungsträger in der Verwaltung das richtig gut finden. Dass sie nämlich Orientierung haben und auch wissen, wenn wir in diese Richtung jetzt marschieren und Dinge tun, die in der Vergangenheit möglicherweise nicht so intensiv stattgefunden waren, dass sie dafür jetzt nicht die Sorge haben müssen, dass man ihnen nach einem halben Jahr sagt, das war ja die falsche Richtung. Das ist also ganz klare Vorgabe, wo geht's hin. Das habe ich auch gemacht. Was im Moment, das tut mir, gut, nach einer Woche, glaube ich, sollte man es auch nicht übertreiben mit den Erwartungen an sich selbst. Was mir noch im Moment fehlt, aber das müssen wir halt, sobald es geht, dann tun, ist ein intensiverer bürgerschaftlicher Dialog, beispielsweise zum Thema Klimaschutz. Da möchte ich sehr, sehr gerne mit vielen Menschen auch reden. Da möchte ich Veranstaltungen durchführen. Und sobald das möglich ist, machen wir das. Insofern, so die ersten Weichen sind gestellt. Und Rome wasn't built in a day und Bergisch Gladbach auch nicht. Ich kann alle nur bitten, mir ein bisschen Zeit zu geben, das jetzt auch seriös und vernünftig aufzusetzen. Denn ich möchte schon, dass es nicht bei Ankündigungen bleibt, sondern dass es eine solide Basis hat, was wir machen. Aber so ganz allmählich in den letzten Tagen, glaube ich, sind wir dabei, den Tanker so etwas neu auszurichten.
Die Mühlen der Verwaltung mahlen gründlich, würde ich mit mal zusammenfalten. Konzepte erarbeiten, umstellen, den Tanker leicht bewegen. Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Wann kommt das bei uns Bürgern an? Wann merken wir was? Also können wir damit mit solchen Aktionen wie zum Beispiel mal eine Reihe von Pop-up-Radwegen, die, wofür es ja viele Vorschläge gibt, rechnen? Oder wird der Bürgermeisterstein eine Betonmauer einreißen und durch einen grünen Wall ersetzen? Gibt es solche, ja, vielleicht auch Lieblingsprojekte, die Ihnen vorschweben, die Sie gerne umsetzen würden, könnten?
Also die Dinge, die wir kurzfristig für den Radverkehr machen können, da habe ich schon den drängenden Wunsch, dass wir da nicht ewig warten müssen. Paffarter Straße zum Beispiel wäre für mich so etwas, auch Laurentiusstraße, das wären für mich zwei Dinge, zwei Bereiche für den Fahrradverkehr, die mir schon sehr, sehr wichtig wären, dass wir da schnell vorankommen. Und ich möchte schon, was Klimaschutz angeht, auch sehr schnell in den bürgerschaftlichen Dialog eintreten, dass die Menschen das auch tatsächlich dann erleben, dass da etwas passiert. Und was den Schulbau angeht, so ist die Zielsetzung, die Schulbaugesellschaft tatsächlich nach der Jahreswende sehr schnell auf die Schiene zu bringen. Wir haben dazu schon eine externe Beratung nicht nur mandatiert, sondern auch schon die Ergebnisse einer ersten Betrachtung diskutiert. Das hat mich außerordentlich gefreut, denn es ist ja bekannt, dass das auch schon im Sommer in dem zuständigen Fachausschuss als Arbeitsauftrag formuliert wurde. Und da hat die Verwaltung, da bin ich allen auch sehr dankbar, gar nicht gewartet, wie die Wahl ausgeht, sondern das gemacht. Und uns ist eindeutig bestätigt worden, dass das ein sehr guter Weg ist, dass andere Städte unserer Größenordnung, auch größere und kleinere, aber auch gerade unserer Größenordnung, damit sehr gute Ergebnisse erzielt haben. Das heißt, die Gründung und Installation einer Schulbaugesellschaft, das ist etwas, was unmittelbar nach dem Jahresbeginn mit einer entsprechenden Grundsatzvorlage für die Politik dann auch auf die Schiene gebracht werden soll. Und da würde ich jetzt mal wirklich sagen, heute in einem Jahr muss es die geben und sie muss mit ihrer Arbeit begonnen haben.
Sie sind als Bürgermeister zum einen der erste Mann der Verwaltung, die Verwaltungsspitze, müssen da, das hatten Sie ja gerade schon berichtet, mit Führungskräften auch zurechtkommen, klarkommen, die in CDU-Bürgermeistern ausgewählt besetzt worden sind, viele Stellen. Sie waren ja als SPD-Mann die Ausnahme in dieser Stadtverwaltung. Gleichzeitig sind Sie aber auch der Frontmann der neuen Koalition, der Ampelkoalition von, in welcher Reihenfolge jetzt auch immer, Grün, Gelb und Rot. Für die Sie ja auch eine wichtige Identifikationsfigur darstellen. Wie sehen Sie Ihre Rolle jetzt mal abgesehen von den Funktionen? Sind Sie der Diener dieser Stadt? Sind Sie der Motivator? Sind Sie auch der Gestalter, womöglich gar Visionär?
Ich habe ja bei dem einen oder anderen Gespräch in der Vergangenheit, Herr Watzlawick, auch aus meiner Verehrung für Helmut Schmidt als große politische Persönlichkeit unseres Landes kein Hehl gemacht. Und Helmut Schmidt hat sich sicher, hatte auch einen Hang zum Kokettieren, aber ich glaube, das war wirklich ernst gemeint, einmal gesagt, er sei der leitende Angestellte der Bundesrepublik. Und ein Stück weit kann ich mich mit dieser Aussage durchaus identifizieren. Ich bin der leitende Angestellte der Stadt Bergisch Gladbach. Und insofern allen Bürgerinnen und Bürgern gegenüber verpflichtet. Das ist mir ausgesprochen wichtig. Ich bin jetzt über 20 Jahre Wahlbeamter und als Beigeordneter haben Sie einen sehr ähnlichen Status. Und ich habe mich immer sehr darum bemüht, natürlich meine politische Heimat und den Umstand, dass ich jetzt seit 34 Jahren Sozialdemokrat bin, nicht zu verschweigen. Das wäre ja auch sehr seltsam, wenn ich das täte. Aber gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass an erster Stelle die Interessen der Stadt stehen. Und das werde ich auch in den nächsten 5 Jahren so halten. Und insofern bin ich als erstes, um Ihre Frage zu beantworten, dieser Stadt und ihren Menschen, den Bürgern und Bürgern, verpflichtet. Zweitens, ich habe in meinem ganzen beruflichen Leben, das jetzt, wenn ich dann noch die Verbandsarbeit dazu zähle, kann man sagen, 30 Jahre lang in kommunalen und kommunalen nahen Strukturen stattgefunden hat. Und dem ich mit sehr vielen Menschen zusammengearbeitet habe, gut, freundschaftlich, kollegial, die entweder in der SPD, in der CDU, mittlerweile auch bei den Grünen und immer schon auch bei der FDP. Also Kolleginnen und Kollegen mit ganz unterschiedlichen politischen Heimaten. Und es war nie ein Problem. Ich habe mich noch nie, in all den Jahren, hatte ich noch nie einen Konflikt mit jemandem, dessen Grund in unserer unterschiedlichen parteipolitischen Heimat begründet war. Insofern habe ich das immer so gelebt und ich finde das auch gar nicht schwer, das so zu leben. Und die Führungskräfte der Bergisch-Gladbacher Stadtverwaltung unbenommen haben sicherlich, da gibt es eine überwiegend oder eine nicht unerhebliche Zahl von Menschen, die Christdemokraten sind, und ich finde das richtig gut. Und beispielsweise mein Büroleiter, das ist ja eine sehr zentrale Vertrauensposition, ist auch ein überzeugter Christdemokrat, und ich bin genauso überzeugt davon, dass er der richtige Büroleiter für mich ist. Also insofern ist das für mich überhaupt kein Problem. Ich bin auf der anderen Seite neben dieser prioritären Rolle natürlich auch eine Person, die in besonderer Wahrnehmung ist für das Bündnis von Grünen, SPD und FDP, mit dem ich mich auch sehr identifiziere, und habe da auch die Aufgabe, die Positionen dieser drei Parteien in einer Art und Weise zusammenzubringen, dass da unterm Strich gute Politik bei rauskommt. Und nicht nur die Summe von nebeneinander stehenden Einzelsegmenten. Und ich finde, das ist uns bisher sehr gut gelungen. Auch der Koalitionsvertrag ist, wie ich finde, ein sehr gutes und ein Dokument, das eine gemeinsame Linie transportiert. Also da kann man natürlich einzelne Themen sehen, die in der Vergangenheit eher grün, eher rot oder gelb waren. Aber das Gute und das Besondere ist, es hat sich insgesamt das Bündnis diese Themenanliegen zu eigen gemacht und vertritt sie gemeinsam. Da sehe ich auch natürlich auch zukünftig die Aufgabe für mich, das zusammenzuhalten, das zu integrieren. Das wäre ja ein merkwürdiges Bündnis. Ich bin seit 26 Jahren verheiratet. Auch als Familienvater und Ehemann weiß man, dass Gemeinschaft auch aus Reibung besteht. Wenn ein solches Bündnis nicht auch einmal zu unterschiedlichen Einschätzungen käme, damit muss man dann vernünftig umgehen. Und die persönliche Vertrauensbasis, die so etwas braucht, die ist im letzten Jahr wirklich sehr, sehr stark und gut entstanden und gewachsen. Das kriegen wir schon hin. Ich habe, da haben Sie völlig recht, mehr als einen Hut auf. Und das macht auf der einen Seite die Komplexität, aber auf der anderen Seite den enormen Reiz dieser Situation aus. Und zu dem Bündnis vielleicht abschließend, auch wenn es nach wie vor mehrheitlich eher verwunderte Blicke auslöst. Ich persönlich halte die Ampel, das zeigt Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz, für ein Modell, das nicht nur mit kommunalen Sondersituationen erklärbar und durchführbar ist, sondern soziale, ökologische, liberal, rechtsstaatliche und ökonomisch orientierte Politik hat auch auf der Bundesebene, finde ich, eine große Berechtigung. Und deswegen gehöre ich zu den wenigen, die das öffentlich so sagen. Ich halte die Ampel auch für Berlin für ein interessantes Modell.
Herr Stein, zurück von der großen Politik nochmal zurück nach Bergisch Gladbach. Auf dem Koalitionsvertrag steht drauf, Kräfte bündeln, Bergisch Gladbach kann mehr. Wenn wir jetzt vom Anfang eher hin zum Ende dieser ersten oder dieser Amtszeit gucken, 2025, was ist es konkret, was Bergisch Gladbach mehr kann? Was glauben Sie, was kann Bergisch Gladbach in diesen 5 Jahren lernen?
Lernen ist schon mal gut, erreichen ist noch deutlich wichtiger, finde ich. Und wenn Sie mich fragen, was soll in 5 Jahren passiert sein? Wir müssen in 5 Jahren soweit sein, dass alle Familien belastbar und verlässlich wissen, Grundschule, OGS, weiterführende Schule, G9, Kita, wir müssen uns keine Sorgen machen. Und zwar, was die Versorgung mit den Plätzen in den einzelnen Bildungseinrichtungen angeht, genauso, was die Qualität betrifft. Und da ist das Thema Digitalisierung wichtig. Das, wenn wir das in 5 Jahren komplett erreicht haben, ich finde, da können wir sehr stolz sein. Und wenn wir beim Thema Digitalisierung in den Benchmarks endlich die rote Laterne abgegeben haben, bei Schulen ist es dann ja ohnehin zwingend notwendig, dann wäre das auch eine sehr hervorragende Sache. Und wenn wir auch in der regionalen, vielleicht sogar überregionalen Wahrnehmung jetzt nicht mehr als, was Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung angeht, als doch etwas hinterher, sondern als Benchmark oder zumindest als so im vorderen Mittelfeld wahrgenommen würden, das würde mich persönlich sehr stolz machen. Das wären 2 Dinge neben vielen anderen. Wenn das ein Teil der Bilanz nach 5 Jahren wäre, dann hätte sich das Bündeln der Kräfte sehr gelohnt.
Zum Schluss dann nochmal die eine Frage. Im Moment herrscht ja, muss man einfach sagen, eine etwas gedrückte Stimmung, wenn man auf der Straße unterwegs ist. Es gibt keinen Weihnachtsmarkt. Man muss die Maske tragen oder man sollte die Maske tragen. Gibt es etwas, auf das Sie sich jetzt als Bürgermeister konkret freuen für die nächste Zeit, für die nächsten, ja, vielleicht auch für die nächsten Jahre?
Ich freue mich auf die Zeit und ich hoffe sehr, dass sie bald kommt, in der die persönliche Begegnung wieder im Vordergrund steht, in der mein Kalender, der jetzt schon gut gefüllt ist, aber viel analoger wieder ist. Darauf freue ich mich. Und damit verbinde ich ein Ziel, das ich aber als Person, weder als Mensch noch in meiner Aufgabe und meinem Beruf alleine erreichen kann, sondern das ist etwas, was eine Stadtgesellschaft oder eine Gesellschaft insgesamt nur erreichen kann, weil es auch davon abhängt, wie jeder Einzelne sich so verhält, einlässt und welche Stimmung wir verbreiten. Nämlich, während unseres Gesprächs ist das Glas jetzt, habe ich es leer getrunken. Im Frühjahr wird bildlich gesprochen, wird hier irgendwo ein Wasserspiegel sein und dann können wir sagen, das Glas ist halb leer oder das Glas ist halb voll. Und wir können sagen, das ist alles ganz furchtbar und wir stecken jetzt Corona in den Knochen und mit einer gewissen Lamoyanz und resignativen Grundmelodie in 21 fortfolgende schauen. Oder wir können sagen, super, wir haben das hinter uns gebracht, wir freuen uns jetzt auf die Zeit nach Corona. Klar, das ist erst halb voll, aber wir wissen ja, wo das Wasser ist, das machen wir jetzt wieder ganz voll und vielleicht ist auch mal ein guter Rotwein drin und nicht immer nur dieses langweilige Sprudelwasser. Also, dass wir es gemeinsam schaffen, dass wir uns auf die Zeit nach Corona freuen. Ich weiß, das hört sich im Moment noch fast bizarr und merkwürdig an, aber ich bin der festen Überzeugung, da müssen wir hin. Und ich glaube, der Zeitpunkt, zu dem der Impfstoff wirklich da ist und zu dem wir anfangen, wirklich dann auch die Impfkampagne durchzuführen, von der ich sehr überzeugt bin, für die ich mich sehr einsetzen werde. Das muss auch der Zeitpunkt sein, in dem wir uns alle bemühen, emotional den Schalter umzulegen, damit wir uns auf die Zeit nach Corona freuen können. Und das wird Gott sei Dank mit einem ganz weitaus überwiegenden Teil, der vor uns liegen, auch Wahlzeit des Rates und auch meiner persönlichen Amtszeit sein. Das heißt, es gibt noch viel, auf das wir uns freuen können, auch wenn es uns im Moment verdammt schwerfällt, uns das bewusst zu machen. Aber ich glaube, es gehört auch zu meinen Aufgaben, mich dafür einzusetzen.
Herr Stern, herzlichen Dank für diesen positiven Ausblick. Ich hoffe, das wird die Aufbruchstimmung verbreiten, die wir alle brauchen, und ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Ich wünsche Ihnen viel Spaß in Ihrer Amtszeit.
Herzlichen Dank, Herr Weißwerdeck.